Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Studenten der Medienwissenschaft haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Bachelorarbeit ein Werkstück abzugeben. So auch Philipp Weber. In seiner Arbeit schildern Jugendliche, wie sie neben der Schule ihrem Hobby, dem Leistungssport, nachgehen. Wie der Alltag und das Training der jungen Sportler aussieht und welche Ziele sie verfolgen, erfahrt ihr jetzt.
Hallo, ich bin der Tim Freihofer, bin 15 Jahre alt, spiele Handball beim VfL Pfulling und bin momentan im D-Kader.
Ich heiße Lena Stäbler, ich bin 17 Jahre alt. Meine Sportart ist Leichtathletik und ich mache Weitsprung. Ich bin Vierte bei den deutschen Meisterschaften geworden und zweimal Süddeutsche. Ich trainiere in Stuttgart, starte aber für Elgefilder.
Ich bin der Axel Goller, ich bin 18 Jahre alt und spiele Handball bei der JSG Herz-Erms bzw. beim VfL Pfullingen und spiele in der Nationalmannschaft, das heißt, ich bin im C-Kader.
Ich heiße Melina Meyer, ich bin 17 Jahre alt und springe Trampolin. Im Moment bin ich im Nachwuchskader 1, also der Bundeskader für die Jugendlichen. Bin deutsche Meisterin geworden mit der Mannschaft vom MTV Stuttgart und im Synchron 2 mit meiner Partnerin, aber mein Heimatverein ist der TB Röth.
Melina, Axel, Lena und Tim sind Leistungssportler. Sie gehen zur Schule wie die meisten anderen Jugendlichen.
Ich habe einen normalen Stundenplan. Ich habe meistens bis zu 6 Stunden und 3-mal die Woche Mittagsschule, also ziemlich viel eigentlich.
Ein ganz normaler Stundenplan, wie andere gleichaltrige Schüler ihn auch haben. Allerdings sagt Trampolinspringerin Melina, sie werde schon häufiger vom Unterricht befreit, um zu ihren Lehrgängen zu gelangen. Diese sind in ihrem Fall nicht immer in der Umgebung.
Das gibt es nicht an jeder Ecke in Deutschland und dann müssen wir immer weit fahren und dann haben wir oft freitags schon Anreisetag und dann bin ich freitags halt auch meistens nicht in der Schule. Je nachdem, wie weit es weg ist, fahren wir dann Sonntag oder Montag oder so zurück und dann fehle ich halt meistens Freitag und Montag.
Die Sportlerinnen und Sportler müssen bei dieser Menge an Unterrichtsausfall einiges zu Hause nachholen. Der 15-jährige Tim hat seinen persönlichen Trick, um den Lernaufwand in den eigenen 4 Wänden so gering wie möglich zu halten.
Ich nehme viel aus dem Unterricht mit, weil ich mündlich gerne mitmache.
Was er nicht über den Unterricht aufnehmen kann, holt er zu Hause nach. Tim berichtet, das sei für ihn zeitlich kein Problem, da er nur 2-mal pro Woche Mittagsschule habe.
Schule und Leistungssport, das gehört einfach zusammen. Ohne Schule geht's halt dann doch nicht und nur ist auch mal froh, einen Ausgleich zu haben zum Handball, mal mit Freunden zu reden, mal wo es mal nicht nur über Handball geht.
Dass die Schule allerdings weit mehr ist als nur eine Ablenkung vom Sport, darüber sind sich alle jungen Sportlerinnen und Sportler einig.
Mir ist die Schule extrem wichtig, weil ich von Trampolin nicht leben kann. Und das habe ich auch schon von klein auf gelernt, dass es einfach eine Sportart ist, die man macht, weil sie einem Spaß macht und nicht, weil man damit groß Geld verdienen kann. Dementsprechend brauche ich natürlich auch einen guten Abschluss.
Gerade als Handballer kann man es sich nicht leisten, irgendwie zu denken, dass es nach dem Sport vorbei wäre, weil man verdient einfach auf keinen Fall genug Geld, um danach ausgesorgt zu haben. Und das heißt, man muss auf jeden Fall gucken, dass man danach einen Plan hat.
Die Jungathleten wirken bodenständig und haben das Herz auf dem richtigen Fleck. Sie möchten nicht, dass der Erfolg ihnen zu Kopfe steigt, denn dann sei die spätere Profikarriere schon vorbei, bevor sie überhaupt so richtig begonnen habe.
Ich bin auch ein ganz normaler Mensch und ob ich jetzt Sport mache oder nicht, das macht eigentlich keinen Unterschied.
Ich bin jetzt in meiner Klasse der Einzige, der einen echten Kaderstatus hat, aber als Star würde ich mich nicht bezeichnen, weil das in der Schule nicht wirklich beachtet wird.
Was allerdings ganz genau beachtet wird, ist die Mitarbeit und das Interesse an den einzelnen Fächern. Und da hat jeder Sportler seinen ganz eigenen Favorit.
Außer Sport ist mein Lieblingsfach die Mathematik, weil ich da doch recht gut bin.
Kunst, also da kann man sich so ein bisschen ablenken und da kriegt man den Kopf irgendwie so frei.
Geschichte, ich interessiere mich wirklich sehr für die Geschichte.
Ich habe gerne Psychologie, vor allem wir haben jetzt das Thema Motivation, das ist natürlich schon interessant, auch was einen als Sportler so ein bisschen antreibt.
Um Sport so leistungsorientiert wie möglich ausüben zu können, sollten die jeweiligen Schulen flexibel sein. Denn normalerweise dürfen Schüler nicht alle 2 Wochen wegen eines Lehrgangs oder eines Wettkampfs fehlen. Dazu Melina.
Wenn ich dann oft nicht da bin oder so, dann haben die Lehrer sich auch einzeln danach mit mir hingesetzt und das nachgeholt. Und wenn ich halt Lehrgang habe oder Wettkampf oder da irgendeine wichtige Klausur ist oder so, dann spreche ich das davor mit denen ab und dann gab es nie bisher ein Problem. Die haben dann gesagt, dass ich es halt nachschreiben muss.
Zum normalen Stundenplan an der Schule haben die jungen Kaderathleten einen spezifischen Trainingsplan.
Ich habe 5-mal die Woche handballspezifisches Training, das geht dann meistens 1,5 bis 2 Stunden. Dann sollte ich noch 2-mal Athletik trainieren, das heißt ins Fitnessstudio gehen oder sonstiges. Das geht dann ebenfalls auch 1 bis 2 Stunden. Und dann sollte ich noch 1-mal in der Woche laufen gehen, ca. 30 bis 45 Minuten.
Das macht unter dem Strich zwischen 11 und 14 Stunden Training pro Woche. Außerdem kommt Axel noch
auf 40 bis 45 Spiele, da ich in 2 Mannschaften gleichzeitig gespielt habe.
Eine starke physische und mentale Belastung. Die Trampolinspringerin Melina hat zwar nur 10 bis 12 Wettkämpfe pro Saison, trainiert dafür aber im Schnitt 15 bis 18 Stunden die Woche. Um sich bei all den Anstrengungen nicht zu verletzen, gilt es, einige Übungen mit ins Trainingsprogramm zu integrieren.
Ich wärme mich natürlich auch auf, ziemlich lange. Ich bin eigentlich mindestens genauso lange neben dem Gerät wie auf dem Gerät. Dann springe ich vielleicht 1 Stunde, 1,5 und dann muss ich aber auch eigentlich jedes Training danach noch Krafttraining machen, so 1/2, 3/4 Stunde.
Es ist beeindruckend, wenn das Trampolin die Springerin bis knapp unter die Hallendecke katapultiert und so dann, wenn die richtige Höhe erreicht ist, die Kür beginnt. Schrauben und Salti, gestreckt, gehockt, vorwärts oder rückwärts. Für die Athleten sind eine sehr gute Körperspannung und eine exzellente Körperbeherrschung unabdingbar. Melina sagt, sie gehe deshalb sehr oft in den Kraftraum. Entscheidend allerdings sei eine gute Trainingspartnerin.
Ich trainiere allgemein nicht so gerne allein, deswegen suche ich mir auch immer jemanden zum Krafttraining zum Beispiel, weil man sich dann einfach viel mehr motiviert oder auch mal ein bisschen weitergeht, als wenn es gerade anfängt weh zu tun. Manchmal mache ich das mit anderen aus meinem Training zusammen, manchmal stellt sich auch mein Trainer daneben, aber alleine mache ich es eigentlich selten.
In Mannschaftssportarten hat man als Sportler keinen großen Einfluss auf das Setting. Zumeist gibt es für alle ein vom Chefcoach entwickeltes Pflichtprogramm. Fast genauso ist das bei Einzelsportarten wie in der Leichtathletik. Dazu Lena.
Ich habe schon einen strikten Trainingsplan, den mein Trainer immer macht und da halten wir uns eigentlich auch immer dran. Manchmal variiert er. Es kommt halt immer drauf an, ob wir jetzt in der Vorbereitungssaison sind oder Wettkampfsaison. Da kommt es immer drauf an, wie intensiv das Training gestaltet wird.
Anders sieht es da bei der Trampolinspringerin Melina aus.
Je älter ich werde, desto mehr darf ich natürlich auch selber mitentscheiden. Ich gehe schon ins Training und überlege mir davor, was will ich heute machen, wie fit bin ich. Das ändert sich vielleicht manchmal, wenn ich dann doch merke, oh, heute geht gar nichts oder heute geht ganz viel. Und dann sage ich, ja, jetzt mache ich doch noch das und das. So grundsätzlich sind mein Trainer und ich uns eigentlich immer einig, was das angeht. Und dann stimmen wir das halt miteinander ab.
Neben der reinen Trainingsarbeit in puncto Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer gehört auch schon im jungen Alter ausgewogenes und gesundes Essen mit dazu. Tim sagt, sein Verein liefere ihm zwar keinen individuellen Speiseplan, bei Lehrgängen würde aber auf die Bedeutung der Ernährung hingewiesen. Das setzt der 15-Jährige auch zu Hause um.
Ich esse überhaupt keine Süßigkeiten, wenn dann nur ganz selten. Also ich esse ein Eis oder so, aber ab und zu eine Schokolade, aber so Gummibärchen, Bonbons oder so lasse ich eigentlich komplett weg.
Ich achte schon drauf, dass ich jetzt nicht zu viel Süßes esse, aber morgens gehört für mich halt einfach Nutella-Brot dazu, dass ich mit Kraft den Tag starten kann. Und sonst mittags und abends, da gibt es schon eigentlich meistens gesunde Sachen.
Doping. Dieses Thema ist im Profisport in aller Munde. Egal ob beim Fahrradfahren, in der Leichtathletik oder im Wintersport. Bei nahezu jeder sportlichen Großveranstaltung berichten die Medien von irgendwelchen Dopingskandalen. Der Leistungsdruck im Profisport wird immer größer und die Leistungsdichte immer höher. Doping sei nicht die richtige Lösung, meint Juniorenhandballnationalspieler Axel.
Der Sport wird unfair dadurch, weil durch diese Substanzen Leistungen erreicht werden können, die durch echtes Training und die eigene Leistung nicht erreicht werden kann.
Ich denke, das gibt es in jeder Sportart, aber mir ist es jetzt persönlich noch nie irgendwie aufgekommen. Wir haben auch noch nie darüber groß gesprochen, dass es man bei irgendeinem Sportler vermutet oder so.
In der sportlichen Realität allerdings sind positive Dopingfälle keine Ausnahme mehr. Ganz im Gegenteil. Mittlerweile gehören Dopingskandale zu einer Sportveranstaltung wie der Startschuss zum 100-Meter-Lauf. Handballer Axel.
Es gibt eine Mannschaft in unserer Liga, wo bekannt geworden ist, dass verbotene Substanzen eingenommen wurden. Die wurden, wenn ich es richtig weiß, auch schon getestet.
Ein Team aus einem Handballinternat, die im Jugendbereich dopt. So etwas gibt es tatsächlich. Dabei versuchen die Übungsleiter auf Schulungen und Lehrgängen mit den Jugendlichen über genau dieses Thema zu reden. Lena erklärt, sie sei mehrfach darauf hingewiesen worden, welche Konsequenzen eine Einnahme von illegalen Mitteln nach sich ziehe und dass man dabei nicht mehr von ehrlichem Sport reden könne. Außerdem achtet ihr Verband darauf, dass alles sauber ablaufe.
Am Wettkampf müssen bei uns immer die, wo Erster und Zweiter geworden sind, auf jeden Fall einen Dopingtest machen.
Und auch sonst kontrolliert der Verband seine Sportler regelmäßig.
Ich habe im Bundeskader so ein Schreiben bekommen. Da musste ich angeben, wo ich mich zu der Uhrzeit befinde, falls ein Dopingtest durchgeführt werden muss, dass sie dann genau wissen, wo ich bin und mich dann auch finden.
Zu sagen, dass es schlecht ist, wenn andere Sportler dopen, ist einfach. Doch was ist, wenn auf einmal jemand vor einem steht und fragt, ob man nicht auch mal etwas von diesem Pulver oder von jener Pille probieren will?
Wenn es mir angeboten werden würde, dann würde ich auf jeden Fall ablehnen. Und wenn man Doping nimmt, ist es einfach total respektlos den anderen gegenüber.
Weil das einfach nicht zu mir passt. Ich finde einfach, der ehrliche Sport ist besser. Und wenn man hart daran arbeitet, kann man auch so werden, wie die dann mit der Substanz geworden sind.
Natürlich ablehnen, weil es geht einfach um die Fairness und um den Respekt. Und entweder ich gewinne mit meiner eigenen Leistung, weil ich das aus eigenen Stücken raus geschafft habe, oder ich habe es halt nicht verdient zu gewinnen.
Melina, Tim, Lena und Axel stehen für einen sauberen und ehrlichen Sport. So wie sie es vorleben, wünschen sie es sich auch von ihren Mitstreitern. Ihrer Meinung nach sollte bei gleichen Grundvoraussetzungen derjenige gewinnen, der wirklich besser ist und nicht der, der die besseren Medikamente zu sich nimmt. Für Dopingsünder jedenfalls haben Leichtathletin Lena und Handballer Axel nicht viel übrig.
Sportler, die gedopt werden, sollten meiner Meinung nach konsequent gesperrt werden. Am besten auf Lebenszeit, da ich der Meinung bin, wenn man einmal dopt, ist es gut möglich, dass man wieder dopt.
Ich finde, wenn man das einmal nimmt, dann gehört man einfach nicht mehr in den Sport. Also die haben das auch nicht verdient, noch eine Chance zu bekommen.
Neben dem Schul- und Trainingsalltag gehören auch das persönliche Umfeld und die Familie mit zum Alltag eines Kaderathleten. Vor allem die Eltern spielen bei jungen Athleten eine immens wichtige Rolle. Oftmals sind gerade die Erziehungsberechtigten diejenigen, die durch ihr Engagement eine Sportlerkarriere maßgeblich unterstützen. Gerade dies kann für die Jungathleten entscheidend sein, um den Sport auf wirklich hohem Niveau ausüben zu können.
Meine Eltern gehen auf jeden Wettkampf mit von mir. Je älter ich werde, desto weniger wird es natürlich. Aber wenn es ein wichtiger Wettkampf ist und da es um irgendeine Qualifikation geht und mir das wichtig ist, kommen die immer mit. Und zwar beide. Und das sind ja schon ganz schöne Strecken. Also wenn wir mal nach Tschechien fahren, nach Cottbus, keine Ahnung. Da, das ist für die selbstverständlich, dass sie mitgehen. Das wollen die auch.
Auch der elterliche Fahrtdienst zum Training ist von zentraler Bedeutung.
Ich trainiere ja in Stuttgart, das heißt, ich kann da noch nicht allein hinfahren, weil ich 17 bin. Und das ist immer eine halbe Stunde Fahrt und da fährt mich meine Mutter eigentlich immer hin.
Und das ist bei der Weitspringerin Lena immerhin 4-mal pro Woche. Bei dieser Bereitschaft von Seiten der Eltern kann es da denn nicht manchmal vorkommen, dass man die eigenen Kinder mit seinen Erwartungen zu sehr unter Druck setzt?
Also was den Sport angeht, gar nicht, weil die wissen, dass ich mir selber schon genug Druck mache und ich da so mit zu kämpfen habe, dass wenn die mich dann noch mehr unter Druck setzen würden, dass das dann überhaupt nicht mehr funktionieren würde.
Leistungsdruck, sagt Melina, spüre sie in anderer Hinsicht.
Meine Eltern erwarten schon, dass ich auch schulisch ganz gut unterwegs bin, weil die halt sagen, dass du von deiner Sportart nicht leben kannst und einen guten Abschluss brauchst und dass denen halt wichtig ist, dass ich später auch alle Möglichkeiten habe, das zu machen, was ich möchte.
Das weiß auch Handballer Axel. Trotz des immensen Trainingspensums sollte die Schule keinesfalls zu kurz kommen. Auch darüber redet er mit seinen Eltern und hofft auf Verständnis.
Eine klassische Bestrafung für eine schlechte Note gibt es nicht. Es wird allerdings klar darauf hingewiesen, dass es nicht zur Regelmäßigkeit werden soll, weil die Leistung im Sport auf einer guten schulischen Leistung basiert.
Neben dem Elternhaus gibt es auch noch Freundschaften, die gepflegt werden wollen. Doch mit 4 bis 5 Trainingseinheiten pro Woche ist der Terminkalender der jungen Kaderathleten schon gut gefüllt.
Am Wochenende habe ich eigentlich schon relativ viel Zeit. Wenn ich nicht lernen muss, dann nehme ich mir schon viel Zeit für Freunde.
Allerdings könne Lena mit Freunden aus der Schule nicht so detailliert über den Sport sprechen, wie mit den Freunden, die sie im Sport kennengelernt habe. Lena hat die dickeren Freundschaften innerhalb ihres Sports geschlossen.
Weil man da einfach irgendwie über die gleichen Interessen reden kann. Und die verstehen es eben auch, wenn man viel Zeit ins Training investiert und in seinen Sport eben. Und ja, die verstehen halt eben auch, dass man nicht so viel Zeit hat. Und wenn man Zeit hat, dass man das dann richtig nutzt eben.
Bei der Trampolinspringerin Melina ist das Verhältnis von Schulfreunden zu Sportfreunden etwas anders.
Ich finde, das ist relativ ausgeglichen bei mir, weil meine Freunde innerhalb der Sportart einfach so weit weg wohnen. Ich sehe die einfach nicht. Wenn ich die sehe, dann habe ich schon mal das Gefühl, dass ich mich auch besser mit denen verstehe als mit meinen, die ich täglich sehe. Aber das ist einfach auch, weil wir uns so selten sehen und man sich dann halt extrem freut an Lehrgängen oder so, mal auch mehrere Tage miteinander zu verbringen, anstatt nur einen Wettkampftag. Aber so die Freunde, die ich unter der Woche sehe, sind oder am Wochenende sind schon eher die von hier.
Oftmals sind es die schulischen Freunde, die dann weniger Verständnis dafür haben, wenn man als Sportler ein gemeinsames Treffen oder einen Kinobesuch absagen muss, weil man Training hat. Hiermit hat auch der 15-jährige Handballer Tim zu kämpfen.
Klar, erstmal so, ja, warum und so, und das ist doch nur Training, aber sie wissen, dass ich halt einfach gerne ins Training gehe und dass ich das ja auch nicht umsonst mache.
Keine Zeit. Mit dieser Ausrede hat die Weitspringerin Lena zwar noch keine Freundin verloren, aber
ich würde eher sagen, dass man sich ein bisschen aus den Augen verloren hat, wenn man durch das Training eben nicht so viel Zeit mit der Person verbringen kann. Ja, aber ich finde, es hat auch dann was damit zu tun, wie viel einem an der Freundschaft liegt. Wenn man jetzt halt sich nicht so oft sehen kann, heißt es ja nicht, dass man nicht gut befreundet ist.
Wenn es von der Entfernung her passt, kommen auch die Schulfreunde schon mal vorbei und feuern die Jungs und Mädels bei ihren Spielen und Wettkämpfen an. Die jungen Athleten freuen sich darüber besonders. Vor allem Axel kann sich auf seine Schulfreunde verlassen.
Mittlerweile ist es so, dass vor allem meine Klassenkameraden eigentlich immer zahlreich, vor allem bei Heimspielen, vertreten sind. Klar, zu den Auswärtsspielen ist es meistens nicht möglich, dass sie da mitkommen können. Aber gerade bei den Heimspielen können wir auf zahlreiche Unterstützung von unseren Freunden vertrauen.
Allerdings kann nicht jeder mit der Unterstützung von Freunden gleich gut umgehen. Der Trampolinspringerin Melina ist es sogar eher unangenehm, wenn zu viele ihrer Schulfreunde zum Anfeuern mit im Publikum sitzen.
Einmal im Jahr habe ich Wettkampf bei mir hier in Röth. Da kommen dann schon ein paar, denen es wichtig ist, die es mal angucken wollen. Die sagen dann immer, ja, sag mir Bescheid. Ich sage dann immer gar nicht so viel Bescheid, weil ich das gar nicht will, dass die alle kommen. Aber doch, also wenn es hier ist, dann kommen schon die Leute, denen es wichtig ist. Wenn ich weggehe, dann natürlich nicht.
Bei all der Unterstützung, Hingabe und Leidenschaft zum Sport vergisst man beinahe, dass es sich hier auch nur um ganz normale Jugendliche handelt, die eine Sportart auf höchstem Niveau ausüben. Auch diese 15- bis 18-jährigen Jungs und Mädels haben ein, in Anführungszeichen, ganz normales Leben. Auch sie wollen mehr als nur für den Sport leben und auch mal Party machen.
Man kann auf jeden Fall mal feiern gehen. Gerade seit ich in der Männermannschaft bin, ist es gerne mal der Fall, dass wenn man gewonnen hat, dass man dann auch noch länger zusammensitzt und dann wird schon auch Spaß gehabt.
Aber wer feiert, muss auch seine Leistung bringen. Das weiß auch Melina.
Solange das nicht im Überfluss ist und ich nicht jedes Wochenende betrunken bin, sagen meine Trainer da auch nichts. Aber wenn ich natürlich zum Wettkampf gehe, nur Blödsinn dort macht, die ganze Zeit rumgammel, keine Leistung bringen, dann wird es natürlich nicht so gern gesehen, wenn ich dann abends voll aufdrehe.
Auch wenn die Sportler ab und an feiern gehen können, bedeutet der Leistungssport schon in jungen Jahren jede Menge Verzicht. Durch die vielen wöchentlichen Trainingsstunden und die Vielzahl an Lehrgängen ist man oft nicht daheim und hat wenig bis keine Zeit für Freunde und Familie. Ich fragte Axel, Melina und Tim, auf was sie für den Sport verzichten.
Auf viel Freizeit am Wochenende, auf Zeit mit meiner Familie.
Auf ganz viel Freizeit natürlich, auf ich lege mich mal ins Bett und schaue 2 Stunden einen Film an oder lese mal ein Buch oder alle gehen ins Freibad, wer geht ins Training. Das ist natürlich schon viel Freizeit, die ich da hingebe.
Ich verzichte auf viel freie Zeit, die ich in Anspruch nehme, um meine sportliche Leistung voranzutreiben. Natürlich ist die Zeit mit meinen Freunden ebenfalls eingeschränkt, aber wie schon gesagt, wird viel Zeit mit meinen Freunden auch schon im Training verbracht.
Ganz gleich, ob Hobbysportler oder Profi. Jeder Athlet und jede Athletin hat ein sportliches Ziel, das er oder sie unbedingt erreichen will.
Weil mich das motiviert, wenn ich weiß, dass ich die erreicht habe. Und die, sag ich mal, sind dann eher so die popligen Ziele, die wirklich auch jeder jeden Tag erreichen kann.
Also meine persönlichen Ziele fürs Handball sind, dass ich irgendwann in der Bundesliga landen kann, dass ich mich da in der Mannschaft etablieren kann. Und dann der Rest ist Bonus, da muss man dann schauen, was einfach geht.
Ich unterscheide immer zwischen Ziel und Traum. Und mein Ziel für dieses Jahr ist auf jeden Fall, zu den Deutschen zu kommen und da relativ gut abzuschneiden, weil dieses Jahr habe ich mich verletzt und es hat eben nicht so gut geklappt. Und mein Traum ist es, nächstes Jahr auf die WM zu kommen.
Lena, Axel und Melina gehen unter der Woche nahezu jeden Tag ins Training, um in ihrer Sportart stetig voranzukommen. Ein entscheidender Faktor ist dabei, immer die Motivation zu finden. Tim sagt, es reiche nicht, einfach nur beim Training zu erscheinen. Man müsse voll konzentriert sein und alles geben, um sich zu verbessern.
Ich weiß, wenn ich zum Beispiel daheim bleiben würde vom Training, wäre es mir langweilig. Oder ich müsste was für die Schule machen oder sitze am Handy und dann gehe ich einfach lieber ins Training, treibe meinen Sport und das ist gar kein Problem, mich da zu motivieren.
Auch wenn die Jungs und Mädels in ihren jeweiligen Sportarten zu den Besten ihres Jahrgangs zählen, ist es nicht gegeben, dass sie später auch mal mit ihrem Sport genug Geld verdienen, um eine Familie zu ernähren. Gerade in Sportarten wie Leichtathletik oder Trampolin muss man sogar oft noch Geld für die Anreise oder die Hotelunterkünfte selbst übernehmen. Einen Plan B für die Zeit nach dem Sport? Melina hat ihn bereits gefasst.
Also ich wollte schon immer irgendwas mit Lehramt machen. Wo, in welcher Schule ich im Endeffekt hängen bleibe, das weiß ich noch nicht. Ich bin ganz lange bei Grundschule gewesen, wann mal bei Gymnasium, Sonderschule. Das schaue ich mir in den nächsten Jahren an. Ich denke, ich werde ganz sicher irgendwie in Richtung Lehramt gehen. Das macht mir auch so viel Spaß und ich habe auch schon viel positive Rückmeldungen bekommen, dass das einfach zu mir passen würde.
Parallel zum Sport kümmert sich auch Handballer Axel um ein zweites Standbein.
Das ist eine Grundvoraussetzung für mich, dass ich während meinem Sport dann eine Ausbildung beginnen kann. Stand jetzt möchte ich die als Industriekaufmann bestreiten. Genau, und dann sollte der Handball nicht funktionieren, gilt mir die Ausbildung als Grundbasis und dann lässt sich da schauen, was man da machen kann.
Etwas anders sieht es da altersbedingt beim erst 15 Jahre alten Tim aus.
Dadurch, dass bei mir ein Vereinswechsel ansteht, habe ich mir über Ziele für demnächst eigentlich noch eher keine Gedanken gemacht. Erstmal jetzt die Fachhochschulreife und weiter habe ich noch nicht gedacht.
Genauso unterschiedlich wie die Zukunftspläne der jungen Athleten sind auch ihre größten sportlichen Wünsche.
Dass ich dieses Jahr in St. Petersburg bei der Jugendweltmeisterschaft springen kann, das wäre schon mein großes Ziel. Und mein Wunsch, weil dann hätte ich alles erreicht, was ich schon als kleines Kind erreichen wollte.
Mal die deutsche Meisterschaft zu gewinnen und bei den Füchsen Berlin oder bei der SG Flensburg Handewitt zu spielen.
Dass ich durchs Leichtathletik mich nicht verletze und gesund bleibe, ist mein Wunsch.
Ja, als Handballer muss man den großen Traum haben, irgendwann den Champions League-Pokal in die Höhe zu reichen. Als Sportler allgemein sollte jeder das Ziel haben, irgendwann mal sich Olympionike nennen zu dürfen.
Olympia war nie mein Ziel, ehrlich gesagt, weil das extrem schwierig ist, im Trampolin dahin zu kommen. Und ich, auch je älter ich geworden bin, auch jetzt, wenn man mich fragen würde, ist Olympia dein Ziel, würde ich sagen nein, weil ich nicht bereit bin, dafür quasi mein ganzes Leben aufzugeben, was ich habe, und mich wirklich jahrelang nur auf den Sport und aufs Trampolin zu konzentrieren. Und das erfordert die Teilnahme an Olympia, dass man da echt alles reinsteckt.
Kaderathleten, ein Werkstück von Philipp Weber. Ihr hört Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Weiter geht es mit einem Beitrag von Selina Seidel. Auch sie hat ein Werkstück verfasst. Es geht um den immer beliebter werdenden Podcast. Selina Seidel führt in die Welt des Podcasts ein. Ihr erfahrt nun, was ein Podcast ausmacht und welche Vorteile sie bieten.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Bei Podcasts ist der Vorteil, dass man halt ganz gezielt irgendwas hören kann.
Also ich finde, einen großen Vorteil ist, dass man zeitlich sehr unabhängig ist von den Radiosendungen.
Radio, das wird dir quasi in dem Moment dann vor die Füße geworfen und du hast keine Wahl. Entweder hörst du es jetzt oder du schaltest weg.
Es ist halt einfach eine andere Möglichkeit, an Informationen zu kommen für den Zuhörer, aber auch Informationen zu vermitteln.
Bei der letzten Sendung haben uns mehrere positive Kommentare erreicht. Das ist dann ein schönes Gefühl und gibt auch Kraft für die nächste Sendung.
Das sind alles Formen, die es sonst im Radio kaum gibt.
Ein Podcast ist ein Hörfunkangebot, das man sich im Internet herunterladen oder streamen kann. Man kann ihn komplett unabhängig von Zeit oder Ort nutzen. Alles, was man zum Hören braucht, ist ein Handy, ein Computer oder ein ähnliches Gerät. Podcasts können sich mit den verschiedensten Themen beschäftigen. Unterhaltung, Musik, Wissen oder Ratgeber. Es gibt keine Grenzen. Meistens erscheinen die Folgen eines Podcasts in regelmäßigen Abständen, sind kostenlos und können abonniert werden. Das alles gibt es noch nicht sehr lange. Der Podcast ist ein relativ junges Medium. Erfunden wurde es im Jahr 2000. Seinen Namen und eine größere Bekanntheit bekam es 4 Jahre später. Der Begriff selbst ist ein neu erfundenes Wort. Es setzt sich zusammen aus 2 Teilen. Dem iPod, dem wohl beliebtesten MP3-Player, und dem englischen Wort Broadcasting, das Rundfunk bedeutet. Zusammen erhält man also eine Kombination aus den wichtigsten Eigenschaften des Podcasts, die flexible und moderne Radiosendung. Wie vielen modernen Medien wurde auch dem Podcast alles Mögliche vorhergesagt. Am Anfang ist bei neuen Dingen schließlich die Euphorie gerne groß. Ein mancher ging sogar so weit, es ein revolutionäres Medium zu nennen. Das revolutionäre Medium schlechthin, das Internet, spielt für die Podcasts auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Jörg Häusermann ist Professor für Medienwissenschaft und Hörfunkexperte an der Universität Tübingen. Mit dem Medium Podcasts befasst er sich schon seit dessen Anfängen.
Podcasts wurden entwickelt, damit jeder, der das will, im Internet das publizieren kann.
Das heißt, egal ob Profi oder Amateur, jeder kann mitmischen. Der professionelle und öffentlich-rechtliche Radiosender kann Podcasts ins Internet setzen. Aber der kleine Hobbyfunker kann genau dasselbe tun. Wie erfahren jemand ist, spielt hier keine Rolle. Genauso wenig wie das Budget, die Technik oder das Thema des Podcasts. Das Internet bietet für jede noch so kleine Sendung eine Plattform. Möglich macht das die immer bessere und günstigere Technik. Aufnahmegeräte werden immer bezahlbarer. Die Software zum Schneiden gibt es sogar schon gratis. Auch das Publizieren ist im Internet kostenlos. Damit die potenziellen Hörer den Podcast dann noch finden können, gibt es Podcast-Verzeichnisse, wie etwa iTunes. Dort werden die Podcasts gesammelt und nach Thema sortiert. Hier stehen alle Podcasts Seite an Seite. Kategorien, wie etwa Amateure oder Profis, sucht man vergeblich. Das heißt aber nicht, dass jeder die gleiche Chance hat, populär zu werden. Als Amateur ist es nicht immer ganz leicht, wirklich Fuß zu fassen. Hörfunkexperte Jörg Häusermann stellt hier eine klare Entwicklung fest.
Heutzutage gibt es so viele Podcasts, die von kommerziellen Anbietern oder öffentlich-rechtlichen Radios präsentiert werden, dass die kleineren privaten Initiativen fast ein bisschen verschwinden.
In Deutschland gibt es schließlich unzählige öffentlich-rechtliche Radiosender. Wenn Sie etwas senden, stellen Sie es danach auch gleich als Podcast ins Internet. Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich dann unkompliziert nochmal alles anhören. Podcasts entstehen bei Ihnen eher als ein Nebenprodukt, das noch zusätzlich angeboten wird. Diana, Andrea und Caroline sind Studentinnen, die regelmäßig Podcasts hören. Wie bei so vielen jungen Leuten sind feste Sendezeiten für sie nicht immer geschickt. Diana greift deswegen gerne auf die Zusatzangebote der Radiosender zurück.
Also wenn ich Podcasts im Internet höre, dann höre ich mir Sendungen an, die ich im Radio nicht anhören konnte, weil ich was zu tun hatte oder weil ich unterwegs war.
Sie sich einen Podcast vom Fritz Radio RBB in Berlin an.
Die haben immer eine Sendung, die heißt irgendwas mit Rap. Und das finde ich manchmal sehr interessant, weil ich selber gern Hip-Hop höre und weil das immer aktuelle Interviews dann sind mit aktueller neuer Musik und oft neue Alben vorgestellt werden.
Carolines erste Erfahrungen mit Podcasts liegen schon etwas länger zurück. Sie wohnte damals außerhalb des Sendebereichs von Enjoy. Podcasts waren daher für sie eine Möglichkeit, trotzdem an deren Sendungen zu kommen.
Ich hatte selber den Radiosender nicht und war dann da auf deren Seite und da gab es eine ganze Auswahl an Podcasts. Von Morgenshow bis zu anderen Dingen war da alles vorhanden. Da hat dann ein paar Sachen runtergeladen und dann damals ging ja noch nichts online.
Und auch für Andrea steht der praktische Nutzen ganz klar im Vordergrund.
Also meine Podcasts sind alle auch schon im Radio gelaufen. Meistens ist es dann sowas Spezielles, weiß ich nicht, wenn dann auf 1 Live irgendwelche Comedies laufen oder meine Reportage und ich kriege das irgendwie mit über die Facebook-Seite und denke mir, ah Mist, jetzt hast du das verpasst, dann gehe ich da drauf, wenn es mich wirklich interessiert. Aber ich gucke eigentlich nicht gezielt danach, sondern kriege es mit und klicke mich dann rein.
Die Podcasts von den Radiosendern sind also ganz ähnlich wie die Mediatheken der Fernsehsender. Wer nicht an die festen Sendezeiten gebunden sein will, kann im Archiv alles nachholen. In den Zeiten der Digitalisierung ist das für die meisten Leute heute schon selbstverständlich. Man selbst ist immer mobil und flexibel. Die Medien müssen also mitziehen und sich uns anpassen.
Bei Podcasts ist der Vorteil, dass man halt ganz gezielt irgendwas hören kann und da dann auch keine Werbung drin hat und nichts anderes, was man dann vielleicht gerade nicht möchte. Und quasi auch wählen kann, okay, wenn ich das jetzt nicht hören möchte, kann ich irgendwie vorspulen oder zurückspulen. Und das hat man bei Radio nicht.
Caroline passt sich also das Angebot so an, dass es am besten ihren Bedürfnissen entspricht. Verglichen damit kann das klassische Radiohören ganz schön unflexibel sein, findet Andrea.
Radio, das wird dir quasi in dem Moment dann vor die Füße geworfen und du hast keine Wahl. Entweder hörst du es jetzt oder du schaltest weg.
Wer wegschaltet und sich eine Sendung lieber später als Podcast anhört, bekommt die gleiche Sendung wie der Live-Hörer. Am Format ändert sich dabei nichts. Die Sendung ist immer noch gleich lang und hat denselben Inhalt. Trotzdem kann es beim Anhören einer solchen Aufzeichnung Unterschiede geben. Andrea beobachtet hier eine klare Veränderung ihrer Hörgewohnheit.
Ja, das würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall aktiver beim Zuhören, weil ich mich gezielter reinklicke. Und das finde ich auch ganz gut, dadurch, dass es halt schon aufgenommen ist. Du kannst es dir nochmal zurückspulen, wenn du irgendwas nicht verstanden hast.
Sich gezielt hinzusetzen und einen Podcast herauszusuchen, kann also das Nutzungsverhalten verändern. Das muss aber nicht bei jedem der Fall sein. Diana ist sowohl beim Radio als auch beim Podcast-Hören immer konzentriert.
Weil ich Radio nicht nebenher höre, sondern wenn ich Radio höre, dann höre ich meistens auch wirklich zu. Und das tue ich beim Podcast dann auch. Also da ist für mich kein Unterschied.
Doch solche aufmerksamen Zuhörer wie Diana sind eher die Ausnahme, wie Jörg Häusermann feststellt.
Dieses sich reinversenken, das ist sicher ein Vorzug von jedem Hörmedium, aber etwas, was auch immer wieder auf eine kleinere Gruppe bezogen ist. Weil alle Hörangebote werden eigentlich gemacht, um den Leuten zu sagen, das kannst du nebenbei machen.
Und genau das möchte auch Caroline, wenn sie sich Podcasts anhört.
Wenn ich nach Hause komme und jetzt keine Lust habe, mich da auf einen Film zu konzentrieren, der irgendwas hören möchte, dann höre ich mir lieber einen Podcast an und kann dabei noch was anderes machen.
Jörg Häusermann sieht darin aber für manche Podcasts ein Problem.
Manchmal funktioniert das gut, also beim Wäschebügeln oder bei irgendwelchen Tätigkeiten im Garten kann man sich das noch vorstellen, dass jemand einfach gleichzeitig konzentriert etwas hört. Und sonst eignet sich natürlich ein anspruchsvoller Podcast, eignet sich dafür eigentlich nicht. Das Radio als ein Zuhörmedium, das wird wahrscheinlich eine Sache für weniger Leute bleiben.
Für viele sind die Hörfunkangebote eben nur das Rauschen, das im Hintergrund läuft. Man drückt schnell einen Knopf und schon hat man etwas Unterhaltung, wie etwa beim Autofahren. Ein Podcast im Auto anzuhören ist zwar möglich, bedeutet aber sehr viel Aufwand, wie Diana findet.
Weil es beim Autofahren zum Beispiel ja nicht möglich ist, so, da kann man ja nicht mal kurz einen Podcast anklicken, sondern da höre ich halt dann so Radio.
In der Einfachheit liegt einer der großen Gründe, warum Podcasts nicht immer gegen das Radio ankommen. Das kennt auch Caroline nur zu gut.
Weil Radio lässt sich dann doch auf Autofahrten und so weiter nicht immer vermeiden.
Doch nicht nur das. Im Radio bekommt man dann auch noch viele zusätzliche Informationen.
Man hat ja bei einem Podcast eine bestimmte Sendung, die man dann hören kann, aber man hat kein Radioprogramm mit Musik und mit Nachrichten, mit Verkehrsnachrichten.
Das Programm rund um eine Sendung, das Diana hier beschreibt, kann ein Podcast nicht bieten. Man kann schließlich nicht wissen, wann ein Hörer sich etwas anhört. Brandaktuelle Informationen sind dann möglicherweise schon wieder alt und uninteressant. Solche Zusatzinformationen müssen die Podcasts aber auch nicht liefern, findet Diana.
Also das schätze ich am Radio, aber das ist ja auch nicht der Sinn des Podcasts.
Allgemeine und tagesaktuelle Informationen müssen beim Podcast tatsächlich auch nicht im Vordergrund stehen. Diese Informationen bekommt man schließlich aus anderen Medien zur Genüge. Aber wer wirklich bei einem Thema in die Tiefe gehen will, der ist bei Podcasts gut aufgehoben, findet Andrea.
Wenn ich mich gezielt für das Thema dann interessiere und mich nicht einfach erstmal generell informieren will, sondern wirklich was dazu hören will, sind Podcasts eine gute Sache. Aber für mich gerät das Radio als solches dadurch nicht ins Hintertreffen. Radio ist für mich dann wirklich auch auf Nachrichten bezogen ein aktuelles Medium, ein unkompliziertes Medium und sozusagen als Sekundärangebot, wenn man sich dann von dem, was meinetwegen in den Nachrichten lief, noch weiter hintergründig informieren will, finde ich Podcasts klasse.
Sender sind aber nicht die einzigen, die Podcasts anbieten. Aufgezeichnete Sendungen wären schließlich kaum ein Grund, ein Medium gleich revolutionär zu nennen. Die Podcasts, die diese Bezeichnung verdienen, sind die von Privatpersonen, ganz normalen Leuten wie uns allen. Denn im Internet kann heute jeder veröffentlichen, was er möchte. Blogs, Videos und eben auch Podcasts. Jeder von uns kann mit wenig technischem Aufwand zum Podcaster werden. Solche Podcasts werden nicht gemacht, um vorher noch im Radio gesendet zu werden. Sie werden aufgenommen und dann ins Internet gestellt. Kein Mittelmann, keine Umwege. Das kann sehr spannende und vielleicht auch revolutionäre Ergebnisse hervorbringen, wie Herr Häusermann sich erinnert.
Wenn Sie nur schon den ersten Podcast in Deutschland oder den ersten berühmten nehmen, Schlaflos in München, das war was völlig Neues. Da setzt sich eine hin und plaudert so attraktiv, dass viele Leute einschalten.
Jede Folge von Schlaflos in München zog ungefähr 10.000 Hörer in ihren Bann. Und das, obwohl darin nur eine einzige Frau über ihr Leben redete. Dieser Podcast war privat, persönlich und eben vor allem authentisch. Dass man sich von allen Konventionen und Vorschriften verabschieden kann, ist einer der Gründe, warum die kleinen Podcasts so revolutionär sein können. Man kann machen, was man möchte. Niemand redet einem dazwischen. In dieser grenzenlosen Freiheit liegt für Herr Häusermann auch der ganz besondere Reiz.
Andere Podcasts sind eher so ein bisschen subversiv, noch andere geben wahnsinnig lange Produktionen wieder. Das sind alles Formen, die es sonst im Radio kaum gibt. Und gleichzeitig hat der Podcast wie viele andere Internetmöglichkeiten, wie viele Blogs zum Beispiel, eben die Möglichkeit, ein ganz gezieltes Zielpublikum dann weltweit zu erreichen.
Deshalb machen die kleinen Podcasts das Medium auch so spannend. Sie nutzen alle Möglichkeiten des Mediums aus und bringen neue und interessante Ergebnisse hervor.
Das ist schon was Besonderes und ich finde das immer noch viel spannender als die Tatsache, dass man sich jetzt irgendeine verpasste Radiosendung oder Fernsehsendung runterladen kann.
Einer dieser spannenden Podcasts ist der Omega Tau Podcast. Darin geht es um alles rund ums Thema Wissenschaft und Technik. Die Spanne ist sehr weit. Von Weltraum über Mathematik bis hin zur Schifffahrt wird alles besprochen. Hauptsache, es ist interessant. Markus Völter und Nora Ludewig betreiben den Podcast und haben beide auch einen technischen Hintergrund als Ingenieure. Eine große Besonderheit bei diesem Podcast ist, dass viele Folgen auf Englisch veröffentlicht werden. Er erreicht aus dem Schwabenland heraus die ganze Welt. Für Nora Ludewig und Markus Völter hat das zwei große Vorteile.
Zum einen ist der Hörerkreis größer, wenn man auch die englischsprachigen Hörer anspricht. Und zum anderen finden wir auch mehr Interviewpartner, wenn man eben auch sich an amerikanische Unis, sage ich mal, wenden kann, Firmen, englische. Also insgesamt ist einfach die Auswahl größer.
Und die Hörer beklagen sich bei englischen Episoden nicht über mein Schwäbisch.
Weltweit mit den Menschen in Kontakt kommen und jeden Interessierten erreichen, jenseits von Sprach- oder Ländergrenzen. Das ist eine der großen Freiheiten, die den Podcast zu einem so einzigartigen Medium machen. Aber auch die rein deutschsprachigen Podcasts sind deshalb nicht weniger spannend. Die Hobby-Podcaster investieren viel Zeit und Aufwand in jede Episode. Sie gehen mit viel Motivation an ihre Arbeit. Und das hört man dann auch. Dennis Kirstein betreibt seit 2 Jahren einen Podcast zum Thema UFO-Phänomene. Das Thema UFOs ist nicht nur schon seit 25 Jahren sein Hobby, sondern auch seine große Leidenschaft. Er veröffentlicht dazu Magazine und führt eine eigene Website. Der Podcast kam erst später hinzu.
Es gab dann auch die ersten kritischen Podcasts zu, ich sag mal, paranormalen Themen allgemein. Aber so ein Podcast allein speziell zum UFO-Thema gab es bisher noch nicht. Und nachdem wir dann 2011 unser Online-Portal ufoinformation.de freigeschalten haben, sind wir dann Anfang 2014 auf die Idee gekommen, komm, lass uns doch auch irgendwie nicht nur das Ganze irgendwie in Wörter verpacken oder so, sondern lass uns auch zu verschiedenen Themen rund ums UFO-Phänomen auch ein bisschen was diskutieren und auch mit anderen Personen oder Experten, ja, so Interviews führen. Eben nicht nur irgendwie immer nur auf die schriftliche Art, sondern halt auch zum Anhören.
Auch Ingo Ebel betreibt einen Podcast namens Radio Tux. Darin geht es um Linux und Open Source, 2 Themen aus dem IT-Bereich. Auch er erkannte damals eine Informationslücke, die er mit seinem Podcast schließen wollte. Ansporn gab ihm auch seine vorherige Hörfunkerfahrung.
Ich hatte dann vorher auch noch bei einem anderen Radioprojekt mitgemacht, da ging es um Science Fiction. Damals hieß es noch nicht Podcasting, es war halt irgendwelche Radiosendungen im Internet. So hat sich das dann irgendwann ergeben und dann habe ich gedacht, okay, das mit dem Science Fiction, das ist eine nette Idee. Es gibt jetzt das Gleiche für Linux und Open Source noch nicht, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Also habe ich das angefangen und ja, das ist bis jetzt so geblieben.
Von einem Projekt zum nächsten. So geht das vielen Podcastern. Oft wird man aber auch vom passiven Hörer zum aktiven Macher. So etwa wie Markus Völter.
Das eine ist, dass ich halt vorher Podcast-Hörer war. Mir das Medium einfach gefällt, weil man es konsumieren kann, während man halt andere Dinge tut oder es einem langweilig ist.
Vom Hörer wurde er zum Podcaster. Nach der Mitarbeit bei einem Radioprogramm zu Software Engineering namens SE Radio hat er sich entschlossen, einen neuen Podcast zu starten. Hier kann er nun mehr seinen eigenen Interessen nachgehen.
Insofern ist Omega Tau dann im Prinzip als Verallgemeinerung von SE Radio entstanden. Also, dass ich keinen Bock mehr hatte, nur über Software zu reden, sondern halt über andere Themen, die mich eigentlich mehr interessieren.
Ein weiterer großer Faktor war aber auch das nicht zufriedenstellende Angebot im Radio.
Und natürlich, dass die Themen, die mich interessieren, im Radio nicht kommen. Das war ja auch der Grund, warum wir Omega Tau gestartet haben. Ich würde Omega Tau ehrlich gesagt lieber anhören, als es selber zu machen. Also abgesehen von den coolen Sachen, die man unternehmen kann. Aber eigentlich ist es ja entstanden aus der Überlegung raus, es gibt sowas nicht. Aber als Geek interessiert mich das halt. Und die Themen kriegt man einfach sonst nirgends.
Nicht nur die Themenwahl ist bei Podcasts komplett frei. Viele Einschränkungen, die es beim Radio gibt, gelten hier nicht mehr. Ingo Ebel hat selber noch Erfahrungen mit Radio im klassischen Sinne gemacht. Radiosender sind an genaue Zeitabläufe gebunden, mit wenig Raum zum Rütteln. Beiträge müssen deshalb genau durchstrukturiert sein und auf die Sekunde genau lang sein. Für ihn waren die Regeln im Radio zu strikt, um wirklich auf ein Thema eingehen zu können.
Wenn ich jetzt wirklich ein Interview in 3,5 Minuten machen muss und dann mir überlegen muss, okay, wo ist mein Höhepunkt, wie ist meine Einstiegsfrage, wie schließe ich das alles nochmal rund ab, da hast du halt wirklich bei diesem Podcast, bei diesem freieren Medium viel mehr Zeit und musst dich auch nicht an zum Beispiel eine Radiouhr halten, ja. Und wenn du jetzt einen Podcast machst, ob du jetzt das in 20 Minuten oder ob du es in 3 Minuten, in 20 Minuten, in einer Stunde oder in 2 Stunden machst, ist dementsprechend dir dann überlassen.
Ein 2-stündiger Podcast, das hört sich zunächst mal ganz schön lang an. Ingo Ebel sieht darin aber kein Problem.
Und ist bloß die Frage, ob du halt Hörer dafür findest. Und es lässt sich so ein bisschen, zumindest aus meiner Warte, feststellen, dass ja Leute auch mehr oder bereit sind, längere Sachen zu hören. Und da kann man halt ein Thema viel tiefer einsteigen.
Das heißt aber natürlich nicht, dass man einfach alles sendet, was aufgenommen wurde. Auch wenn es prinzipiell keine vorgegebenen Längen gibt. Dennis Kirstein vom UFO-Podcast bearbeitet seine Aufnahmen grundsätzlich nochmal, bevor er sie veröffentlicht.
Die Nacharbeit dauert fast nochmal so lange. Also wenn dann ein Podcast im Kasten ist, ich sage mal, dann haben wir vielleicht 2 oder 2,5 Stunden Rohmaterial, wovon dann 1 Stunde, höchstens 90 Minuten oder so, dann noch nachher wirklich veröffentlicht werden. Also es wird dann doch wieder einiges auch wieder weggeschnitten und das eine oder andere M wird wieder weggeschnitten und Versprecher, also ja.
Für Markus Völter dagegen ist ganz klar, bei der Länge muss man überhaupt keine Kompromisse machen, auch wenn das vielleicht nicht für jeden etwas ist.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Hörer, die das lang finden, die Details halt nicht interessieren. Also beziehungsweise es gibt eigentlich keine Hörer, die es zu lang finden, weil die hören ja das dann nicht an. Ja. Aber es gibt Leute, die das zu lang finden. Und aber für die gibt es eben jede Menge andere Angebote. Kürzere Podcasts gibt es tonnenweise von Radiosendern und von sonst wo.
UFO-Phänomene, Linux und Open Source und Wissenschaft, das sind alles Themen, die nicht gerade Mainstream rufen. In vielen Medien wird man sonst nur wenig zu diesen Themen finden. Und für viele Leute sind Podcasts mit spezielleren Themen auch tatsächlich nichts. Es gibt zwar tausende Podcasts, trotzdem hört Diana zum Beispiel wenig andere als ihren einen Lieblingspodcast zum Thema Hip-Hop, der von einem Radiosender ist. Denn sie hat dabei eines festgestellt.
Weil mich oft, um ehrlich zu sein, die nicht so interessieren, die Themen. Und mir da manchmal die Qualität, ehrlich gesagt, auch fehlt.
Mit den enormen Möglichkeiten von professionellen Radiosendern kann nicht jeder mithalten. Vielleicht ist dann auch mal der Ton nicht so perfekt wie im teuren Tonstudio oder der Inhalt nicht ganz so kompakt zugespitzt. Ganz anders geht es aber Caroline. Sie selbst hört momentan keinen Podcast der Radiosender, sondern einen kleineren englischen Comedy-Podcast. Die große Auswahl an Podcasts sieht sie daher positiv.
Ich finde es ziemlich gut, weil man dadurch viel Abwechslung hat und auch die Gelegenheit hat, mal was anderes zu hören als den man jetzt gerade hat, wenn man jetzt mal auch in was anderes reinhören möchte.
Aber nicht nur die enorm große Auswahl macht die privaten Podcasts besonders. Es steckt eben auch viel Herzblut darin. Das hört man dann auch, meint Andrea.
Und es ist meistens irgendwie, finde ich, mit mehr Liebe produziert, mehr Liebe zum Detail, weil die Leute halt das sich dann auch wirklich, habe ich das Gefühl, die Leute, die es produzieren und einsprechen, für das Thema interessieren irgendwie, gerade wenn es ganz um spezielle Sachen geht.
Solche speziellen Themen sind nicht für jeden etwas, aber das heißt nicht, dass diese Podcasts kein Publikum finden. Denn speziellere Podcasts zielen viel häufiger auf ein viel kleineres, aber auch engagierteres und sehr interessiertes Publikum. Alle drei unserer Beispiel-Podcasts haben ein Publikum für sich gewonnen, das aus treuen Hörern besteht. Dieses Phänomen hat für Hörfunkexperte Jörg Häusermann klare Gründe.
Aber das Wichtige beim Podcast finde ich immer wieder, dass es eine klare Aufteilung in Zielgruppen gibt. Diese fragmentierte Öffentlichkeit, die das Thema ist jetzt heutzutage, wenn man sich mit öffentlichen Medien befasst, die gilt sicher für Podcasts ganz besonders.
Bei der fragmentierten Öffentlichkeit handelt es sich um eine These, die auf Jürgen Habermas zurückgeht. Sie geht davon aus, dass es durch das Internet ein riesig großes Angebot an verfügbaren Medien gibt. Dadurch entstehen dann ganz viele kleine Öffentlichkeiten statt nur einer großen Öffentlichkeit. Diese kleinen und fragmentierten Öffentlichkeiten sind thematisch sehr spezialisiert und haben eine ganz klare Zielgruppe. Oder, noch einfacher gesagt, früher, als es nur die ARD gab, hat jeder das Gleiche gesehen. Heute hat man die große Auswahl und kann seinen speziellen Interessen nachgehen. Deshalb finden auch unsere Beispiel-Podcasts ihre Hörer. Der Fan vom UFO-Phänomen muss sich nicht mit dem nächstbesten Podcast zufrieden geben. Und wer sich für IT-Themen interessiert, entwickelt dann vielleicht auch ein Interesse für das spezifischere Thema Linux und hört sich den passenden Podcast dazu an. Einen solchen Podcast zu einem speziellen Thema zu finden, ist dank dem Internet mittlerweile so einfach wie nie, laut Dennis Körstein.
Ich denke, gerade auch mit dem Aufkommen von Smartphones jetzt in den letzten Jahren und viele haben halt dann doch ein iPhone oder sei es auch nur ein iPad, haben dann Zugang zu iTunes und wenn man dort dann einfach nur das Thema, beispielsweise jetzt eben das Thema UFO eingibt, dann landet man halt schnell auch bei diesen Podcasts und so. Also es ist relativ simpel, auf Podcasts zu stoßen. Man muss dann nicht auf irgendwelchen speziellen Webseiten oder so rumsuchen, sondern wie gesagt, es ist dann eben zum Beispiel bei iTunes direkt hinterlegt.
Die Hörer sind aber natürlich nicht gleich sofort da. Nach den ersten Folgen darf man noch nicht mit einem großen Publikum rechnen. Bis man aber eine Stammhörerschaft erreicht hat, ist es manchmal ein langer Weg.
Am Anfang ist es natürlich genauso. Du machst die Sendung und dann passiert halt erstmal nichts. Ich glaube, jeder, der, egal ob das jetzt Leute, die was auf YouTube stellen oder Leute, die podcasten, du hast erstmal natürlich fast niemanden, der dich hört und du baust halt so nach und nach dann deine Hörerschaft auf. Und klar, am Anfang waren es weniger, dann waren es mal mehr, dann gibt es natürlich auch mal wieder eine Sache, dann kommt man nicht so dazu zu podcasten, dann wird es mal wieder ein bisschen weniger. Aber ja, das kommt mit der Zeit. Die Leute muss man sich aufbauen und man muss halt dranbleiben.
Auch wenn die Stammhörer dann mal da sind und man regelmäßig Hörer in den Tausender- oder sogar Zehntausender-Bereichen hat, nicht jeder gibt den Machern auch ein Feedback. Das kennen wir schließlich alle. Man liest etwas Interessantes oder hört etwas Spannendes. Aber dann wirklich den Aufwand auf sich zu nehmen, sich hinzusetzen und einen Kommentar zu schreiben, das machen die wenigsten. Auch Markus Völter und Nora Ludewig vom Omega Tau Podcast kennen das.
Wir haben so ein paar Stammfeedbacker, sage ich mal, die irgendwie öfter mal was schreiben.
Und die auch Fragen vorher einreichen.
Genau.
Also
genau.
Das sind auch immer die gleichen 30, 40 Leute.
Ja, ansonsten, also ich empfinde es nicht als viel Feedback, aber es kommt rein.
Über Social Media lässt sich Feedback relativ einfach geben. Mal einmal klicken und schon hat man etwas geliked oder geretweetet. Davon können Podcasts auch profitieren, wie Dennis Kirstein berichtet.
Ja, da kriegen wir sehr positives Feedback, hauptsächlich meistens immer über Twitter. Die Tweets, die wir dann absetzen, werden favorisiert oder werden eben geretweetet. Oder wir haben auch schon, bevor wir einen Podcast aufgezeichnet haben, haben wir quasi so eine kleine Fragerunde gemacht, so auf die Art, stellt uns doch mal eure Fragen, wir schauen mal, inwiefern wir sie dann im Podcast beantworten können. Und da kommt eigentlich immer ganz positives Feedback rein, ja.
Doch auch wenn nicht 100 Leute kommentieren, ist das für die Podcaster kein Grund, entmutigt zu sein. Denn sie wissen, dass ihre Hörer trotzdem da sind, auch wenn sie nicht aktiv interagieren. Hier gibt es eine bekannte Regel, an der sich auch Ingo Ebel und Markus Völter orientieren.
Naja, also ich meine, wenn sich einer aufregt, du hast ja, wenn dann eher immer erstmal die negative Kritik, die man abkriegt. Und die kommt natürlich auch. Und umso schöner ist es, wenn sich dann Leute positiv äußern, weil da sagt man ja, für einen, der sich positiv äußern, stehen so ungefähr 1000, die das auch ähnlich sehen, ja.
Man kann so sagen, ungefähr 1% der Hörerschaft, von der kann man was kriegen. Sei das jetzt finanziellen Support, sei das Feedback, sei das im Vorfeld Fragen. Und dann sind es bei manchen Podcasts sind's halt 3%, bei anderen ist es ein halbes. Aber das ist so ganz grob die Hausnummer.
Bei Omega Tau unterstützen die treuen Hörer aber mittlerweile sogar die Macher des Podcasts und nehmen ihnen einen Teil der Arbeit ab.
Die Shownotes, also die Links, da haben wir jetzt ja freundlicherweise Hörer, die das machen. Das heißt, die Hörer kriegen ein Preview, hören das durch und sammeln die Links. Das heißt, die Arbeit müssen wir uns schon nicht mehr machen.
Doch eine große Hörerzahl ist tatsächlich nicht immer das Wichtigste. Hobby-Podcasts entstehen aus Leidenschaft und nicht für den Ruhm. Das große Geld kann man damit sowieso kaum machen. Meistens muss man schon froh sein, wenn man alle anfallenden Kosten decken kann. Schließlich muss man auch erstmal das Equipment anschaffen oder verbessern und dann die Webseite betreiben. Hier können alle drei Podcasts mittlerweile ungefähr die Kosten decken. Aber das steht auch alles nicht im Vordergrund. Dennis Kirstein geht in seinem UFO-Podcast seiner jahrelangen Leidenschaft nach. Zu Podcasten gleicht für ihn fast schon eine Berufung, der er nachkommen muss.
Zum einen ist es irgendwo mein persönlicher Drang, dieses Thema, dieses UFO-Thema in ein seriöses Licht zu rücken. Also ich habe da schon irgendwo einen Informationsdrang auch, den ich da auslebe. Zum anderen macht es auch Spaß. Ich bin hauptberuflich IT-Administrator, also ich bin eh IT-affin und da trifft sich es eigentlich ganz gut. Also ich würde es auf jeden Fall auch so machen, ja.
Auch für Ingo Ebel vom Radio Tux geht es vor allem darum, sein Wissen an die Leute zu bringen.
Ich habe das damals angefangen tatsächlich, um Linux und Open Source ein bisschen weiter voranzubringen, die Leute zu informieren. Bin dann auf viele Messen und Kongresse gegangen, wo halt vielleicht nicht jeder hingegangen ist und habe da mir das Mikrofon geschnappt und dann einfach Interviews geführt.
Er macht damit Wissen zugänglich, an das sonst nicht einfach jeder so kommen kann. Nicht jeder kann zu allen Messen und Kongressen gehen. Besonders bei nicht so populären Themen könnten so wichtige Informationen unzugänglich bleiben.
Das war immer mein Ziel, die Leute zu informieren und sie vielleicht für neue Themen, mit denen sie sich noch nicht beschäftigt haben, zu begeistern und ja, natürlich auch ein bisschen Spaß zu haben. Also sowohl jetzt für mich, ja, ich würde es nicht machen, wenn ich keinen Spaß dabei hätte. Und so geht es natürlich auch den anderen, die mitmachen, als auch natürlich die Hörer ein bisschen zu unterhalten. Wobei das jetzt eher für mich zweitrangig ist, sondern erster Punkt Informationen liefern und die Nachricht rausbringen, was es alles für tolle Möglichkeiten gibt, was man alles Tolles mit Linux und Open Source machen kann.
Spaß ist natürlich immer wichtig bei einem Hobby. Auch Markus Völter und Nora Ludewig wollen die Hörer informieren. Das Bildungsziel ist für sie sehr wichtig. Die Begeisterung der Interviewpartner für ihre Themen wollen sie den Zuhörern übermitteln. Aber ihnen selbst bereitet das Podcasting häufig einfach unglaublich viel Freude.
Und was mir auch immer wieder das Grinsen ins Gesicht treibt, ist, wenn ich ein interessantes Gespräch geführt habe. Einfach das Gespräch an sich. Genau,
ja.
die Chance zu haben, mit jemandem Interessantem zu reden oder auch was Interessantes zu tun. Also der Mitflug im Airbus damals nach Kreta. Ich meine, das ist klar, dass man sich, da ist mir vollkommen egal, was mit dem Podcast passiert. Da geht es nur um die Tatsache, dass ich da mitfliegen darf. Ne?
Durch seinen Podcast hat er auch schon jede Menge erleben dürfen. Er öffnet dadurch nicht nur den Zuhörern jede Menge Türen, die sonst verschlossen geblieben wären, sondern auch er selbst hat damit Dinge erleben können, die nur die wenigsten konnten.
Geplant ist für den Oktober der Besuch beim SOFIA-Teleskop. Das kostet mich im Endeffekt eine Woche. Ne? Ich meine, SOFIA mitfliegen ist cool. Würde ich auch machen ohne Podcast. Also das passt dann schon.
In einem fliegenden Teleskop auf einer Mission dabei gewesen sein, das können nur die wenigsten von sich behaupten. Miterleben kann man es als Hörer trotzdem, durch den Podcast. Vom persönlichen Erlebnisbericht bis hin zur klassischen Radiosendung. Podcasts können also ganz schön unterschiedlich sein. Ob aufgenommene Sendungen der großen Radiosender oder kleiner Podcast zum spezifischen Thema von Amateuren. Der Podcast ist sowohl der praktische und moderne Weg, eine Radiosendung zu hören, als auch ein Medium voller Möglichkeiten. Es ist ein Medium, das viel kann und viel Potenzial hat. Podcasts können spannende Themen behandeln, einfach um der Themen willen. Dinge wie der Gedanke an kommerziellen Nutzen stehen bei den kleinen Podcasts nicht im Vordergrund. Durch die Beliebtheit von Radiopodcasts wird das Potenzial aber nicht immer wahrgenommen. Das mag schade sein, aber für Jürg Häusermann ist dieses Phänomen allerdings nichts Neues.
Ja, aber sehen Sie, das ist typisch für verschiedene Entwicklungen, die wir in den letzten 10, 20 Jahren gehabt haben mit digitalen Medien. Dass es zuerst heißt, das ist etwas, wo endlich jedermann sich beteiligen kann und wo von den Graswurzeln aus berichtet wird, wo die Partizipation größer ist. Und das stimmt auch beim Podcast. Nur ist die Bedeutung dieses Innovativen, dieses Partizipativen, diese Bedeutung schwindet im Vergleich zur Bedeutung des Kommerziellen.
Die kleinen und revolutionären Podcasts lassen sich aber trotzdem nicht unterkriegen. Sie machen weiter, und zwar aus Leidenschaft zu ihren Themen.
Die ersten Podcaster, das waren halt Leute, die selbst ihre Gedanken und ihre Musik präsentieren wollten. Und das waren Privatleute, das waren Leute mit einem ganz klaren Ziel, das sich abhob von den Zielen von der BBC oder vom Südwestrundfunk oder von all den etablierten Radiostationen. Und heutzutage existieren solche Angebote immer noch und ganz, ganz viele. Aber es braucht halt wie immer Leute, die das aufrechterhalten. Und es braucht Leute, die das hören, und sie müssen sich heute durchsetzen gegenüber einem riesigen anderen Angebot.
Auf Spotify gibt es übrigens mehr als 1 Million Podcasts. 30.000 davon sind deutschsprachig. Das war's für heute. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Am Mikrofon Norian Rassidova. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Ich verabschiede mich herzlich. Bis bald!